Unser Predigttext beginnt: Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Die alte Lutherbibel übersetzt: versuchte Gott den Abraham. Und auch im Hebräerbrief, wo nochmal auf den Glauben Abrahams Bezug genommen wird, steht in den meisten Übersetzungen Prüfung. Bei Luther steht auch da Versuchung. Jakobus schreibt: Gott kann nicht versucht werden und er versucht auch keinen. Und darum finde ich die Übersetzung mit Prüfung viel besser. Denn was bedeutet Prüfung? Ich denke mal, alle aus unserer Mitte wissen, was Prüfung bedeutet. Die Abschlussprüfung der Schule, ob nun zu unserer Zeit noch als Grundschule mit der 8. Klasse oder später die mittlere Reife und dann das Abitur, danach die Berufsausbildung. Und dann, wenn es so weitergeht, Qualifikation. Und bei jeder bestandenen Prüfung gibt es dann auch ein Zeugnis. Und mit jeder bestandenen Prüfung erhält man das Recht, sich mit einem Titel anreden zu lassen. Ist mir nie geglückt, wollte ich auch nicht. Aber Prüfung gibt schon immer die Voraussetzung für einen nächsten Schritt. Wenn ich die erste Prüfung nicht bestanden habe, gibt es die Möglichkeit der Wiederholung. Und wenn es gut geht, nochmal eine zweite, und wenn es dann nicht klappt, dann kann man nochmal ganz von vorne anfangen. Prüfung hängt auch, ist jedenfalls meine Erfahrung, mit dem Alter zusammen. Abschlussprüfung Schule, da hat mich mein Vater morgens noch mit einem alten Herrn auf die Wiese geschickt, das war auf der anderen Seite von der Elbe. Dem musste ich zeigen, wo unsere Wiese ist, der sollte die Wiese mähen. Und ich stehe mal da und warte, dass die Fähre kommt und wieder zurückfährt. Es war schon 8 Uhr und um 8 ging unsere Prüfung los und ich stand immer noch an der Fähre. Kam dann gute 20 Minuten zu spät zur Schule. Ich durfte noch die Prüfungsarbeit schreiben, hat auch alles geklappt. Damals habe ich eigentlich noch nicht Prüfungsangst gekannt. Dann gab es später die Meisterprüfung. Das war dann schon schwieriger, weil ja auch der Umfang der Fächer wesentlich mehr war. Dann gab es so einige Qualifikationen, die ich als Meister bei der Bahn absolvieren musste. Dann habe ich noch ein Studium angefangen, das ich so nebenbei, Hausumbau, Gemeindearbeit, meine 5 Jahre Studium abgewickelt, die Prüfung auch geschafft, ohne Probleme. Und dann gab es die letzte Prüfung, wo ich gesagt habe, nie wieder. Da war ich dann 44 im 45. Lebensjahr und musste aus betrieblichen Gründen nochmal den Schweißingenieur nachmachen. Und da bin ich mit Herzsausen in die Prüfung gegangen und habe gesagt, nie wieder machst du eine Prüfung. Abraham, wir wissen nicht einmal, wie alt er war. Aber er war mindestens 115, man schätzt sogar bis 120 Jahre alt, als er geprüft wurde, von Gott geprüft. Ist das dann noch nötig? Muss man in dem Alter noch eine Prüfung ablegen? Das hat sich Abraham auch nicht ausgesucht. Das war einfach von Gott her so bestimmt. Er wollte Abraham prüfen. Nicht versuchen, das wollen wir uns gleich einmal dick merken oder hinter die Ohren schreiben, haben wir früher gesagt. Ja, und ich lese uns mal den Text. Ihr wisst da sicher alle schon, worum es geht, oder die meisten jedenfalls. Und er sprach zu ihm, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer, legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seiner Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe, das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird man wird ersehen. Der Herr wird ersehen, ja. Ja, Abraham, opfere mir deinen Sohn, den einzigen, den du lieb hast. Das steht für Gott alles fest. Er weiß um die Bindung, um die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Und wenn Gott hier sagt, den einzigen, dann hat er den Ismael nicht vergessen. Aber Ismael ist nicht der Sohn der Verheißung. Ismael ist nicht der Segensträger. Isaak ist der von Gott Verheißene, den Sarah im hohen Alter geboren hat. Ein Wunder, das überhaupt nicht zu erklären ist. Wenn eine 90-Jährige noch einen Sohn gebiert. Und damit gab es eine ganz besondere Beziehung. Einmal auf der einen Seite die Verheißung, die Gott auf diesen Isaak gelegt hat, hat er dem Abraham versprochen, dass in diesem Isaak alle Völker gesegnet werden sollen. Und dann das andere, das natürliche Wunder, das nicht zu begreifen ist, dass eine Frau in dem Alter noch schwanger wird, einen Sohn bekommt. Und das ist dann eine Beziehung, die ich mir gar nicht vorstellen kann, wobei ich meine Kinder alle lieb habe. Aber das ist eine ganz andere Beziehung, wenn ich mir so eine Verheißung vorstelle. Und dann sagt Gott, opfere ihn mir, den Sohn, den du lieb hast. Beim Ausleger habe ich gefunden, dass das Wort Liebhaben hier das erste Mal überhaupt in der Bibel steht. Vorher wird von der Liebe in dieser Art überhaupt nicht gesprochen. Und wenn in der Bibel, schreibt dieser Ausleger, wir kommen dann noch auf einen anderen Begriff, der auch das erste Mal hier erwähnt wird, wenn in der Bibel ein Wort das erste Mal erwähnt wird, dann zieht es sich mit Bedeutung durch die ganze Heilige Schrift hindurch. Und die Liebe ist so ein Begriff. Ich könnte jetzt eine ganze Predigt nur über die Liebe halten. Ihr kennt viele Stellen. Aber Johannes 3,16 ist für mich da der ausschlaggebende Vers. Also hat Gott die Welt geliebt. Die Liebe Gottes zu dieser Welt, zu dieser Schöpfung. Und er gab seinen einzigen Sohn. Das, was er hier von Abraham fordert, das tut Gott dann selbst, aber bis zur Vollendung. Deinen einzigen, den einzigen Sohn dahingeben. Und was mich bei Abraham so fasziniert, an dieser Stelle ganz besonders, er bekommt den Befehl und macht sich früh am Morgen auf. Einen Auftrag erhalten, den anzunehmen, ohne darüber zu diskutieren, ohne darüber nachzusinnen, naja, es hat noch Zeit, es muss ja nicht gleich heute sein oder morgen sein. Nein, am nächsten Morgen früh macht sich Abraham auf. Unbedingter Gehorsam. Wenn er noch eine Woche gewartet hätte, ich sage das mal wirklich hätte, was wäre ihm da vielleicht alles noch durch den Kopf gegangen? Hast du gesponnen, hast du geträumt, ist das wirklich wahr, was Gott alles will? Aber unter dem direkten Anspruch Gottes verzögert Abraham nicht, um ja nicht irgendwelche Zweifel aufkommen zu lassen. Er geht und macht sich los auf den Weg nach Moria. Und auch das ist bedeutend. Wisst ihr, was später auf dem Berg Moria geschehen ist? Vorher noch. Auf dem Berg Moria baute Salomo den Tempel als Anbetungsstätte. Da, wo der Herr sieht, da wird der Tempel gebaut, an eben dieser Stelle. Und weiter genau das, was Nils sagt, in Jerusalem wird Jesus zum Tode verurteilt und nahe bei Jerusalem außerhalb der Stadt gekreuzigt. Schon in dem Befehl, den Gott dem Abraham gibt, wird etwas deutlich. Abraham macht sich auf den Weg. Und das ist nicht gerade so, als wenn wir uns heute ins Auto setzen und nach Berlin fahren. 3 Tage waren sie unterwegs. Und dann sieht Abraham den Berg, wo er hin soll. Und dauert es nochmal, bis er den Berg sieht. Ich denke mal, ihr wart alle schon mal im Gebirge. Und ich weiß, jedenfalls ist es mir so gegangen, wenn ich so einen Berg gesehen habe, einen Gipfel, ach na, da sind wir ganz schnell da. Dann wollen wir mal da hingehen. Und der kommt nicht näher. Das scheint, als wenn der Weg immer vor uns wegläuft. Oder kennt ihr das nicht? Man denkt, man kommt ran, aber der Weg ist viel länger, als man annimmt. Und ich denke auch, Abraham hat da noch einen langen Weg vor sich, als er seinen Knechten sagt, bleibt ihr hier mit dem Esel, wir wollen hingehen und anbeten. Und auch dieser Begriff wird hier in der Bibel das erste Mal genannt. Gott wird angebetet. Abraham sagt, wir wollen hingehen und anbeten und dann werden wir wiederkommen. Was will Abraham überhaupt? Er weiß den Auftrag, den er hat, seinen Sohn zu opfern. Und trotzdem sagt er seinen Knechten, wir werden wiederkommen. Und im Hebräer 11, könnt ihr das nachlesen, Verse 17 bis, da steht dann, dass Abraham sogar geglaubt hat, Gott könnte seinen Sohn nach dem Opfern wieder lebendig machen. Also welch ein Vertrauen, welch eine Hoffnung auf die Kraft Gottes. Denn daran hat Abraham festgehalten. Auf diesem Isaak liegt Verheißung. Ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Aber ich habe die feste Zusage, die feste Gewissheit, dass Gott zu seinem Wort steht. Wie? Das weiß ich auch nicht. Und ich denke, dass ist auch so für uns in mancher Situation so, dass wir Wege gehen müssen, geführt werden, ob wir wollen oder nicht, und oft nicht wissen, wie es ausgehen könnte, was auf uns zukommt, wo wir überhaupt kein Licht am Ende des Tunnels sehen, so wie es ja früher mal der Bundeskanzler gesagt hat. Licht am Ende des Tunnels hat Abraham hier nicht gesehen. Und auch wir sind in mancher Situation, ich weiß es jedenfalls von mir und aus unserer Familie, dass wir in mancher Situation kein Licht am Ende des Tunnels sehen, dass wir nicht wissen, wie es ausgeht. Wir haben nur das eine, das Abraham hier hatte. Und Gott steht zu seinem Wort. Und Gott hält, was er verspricht. Und das hat ihn, den Abraham, befähigt, diesen Weg zu gehen. Und dann gehen sie. Ich denke mal sogar schweigend. Jeder in Gedanken versunken, steht hier nicht so geschrieben, aber ich glaube nicht, dass dem Abraham zumute war, jetzt viel aus seinem Leben zu erzählen, sondern er war bestimmt beschäftigt mit dem, was auf ihn zukommt. Isaak, man schätzt, dass er so zwischen 15 und 25 Jahre alt war, als das geschehen ist, geht neben seinem Vater her, Er spürt eine Spannung. Vater äußert sich nicht. Aber was soll das hier? Er und ich, wir gehen jetzt zu einer Opferstätte, das wusste Isaak. Vater, wir gehen jetzt hier so. Wir wollen ein Opfer darbringen. Wir haben Holz, du hast Feuer. Das musste extra noch mitgenommen werden. Es war nicht so einfach, wie es heute ist, mit dem Feuerzeug oder Streichholz etwas zu entzünden. Nein, das Feuer musste extra mitgetragen werden. Es ist alles hier. Aber was soll's? Es ist doch kein Opfer, wenn wir bloß das Holz verbrennen. Aber wo ist das Lamm? Wo ist das Schaf? Ich weiß nicht, was in Abraham vorgegangen ist, als sein Sohn ihm diese Frage gestellt hat. Und er konnte einfach sagen, Gott wird sich ein Opfer ersehen. Sie kommen an die Stätte, Abraham baut den Altar auf. Und dann bindet er seinen Sohn. Und jetzt hat Isaak die Antwort. Ich bin das Lamm, das hier geschlachtet werden soll. Ich bin der hier geopfert wird. Es steht hier so simpel, so einfach da. Abraham band den Isaak. Er war kein kleines Kind mehr, das mit sich machen ließ, was der Vater wollte. Und dennoch steht kein Wort darüber, dass er sich zur Wehr setzte. Er, Isaak, ließ es zu. Und diesen Moment in beide Herzen stelle ich mir ja fast unerträglich vor. Isaak weiß, und das spätestens dann in dem Moment, wo sein Vater nach dem Messer greift, und ihn schlachten will, so steht es geschrieben. Isaak wusste bis zu diesem Moment nicht, wer das Opfer ist. Isaak hat es aber dann erfahren, ich bin der Auserwählte, der hier geopfert werden soll. Beim Ausleger habe ich gefunden, es gibt wohl keine Geschichte in der ganzen Bibel, außer der Kreuzigung Jesu selbst, die so spannungsgeladen ist und die so auch so prophetisch auf Jesus Christus hinweist. Und dennoch besteht zu Jesus Christus ein ganz, ganz großer Unterschied. Jesus wusste von Anfang an, wozu er auf diese Erde gekommen ist. Er wusste von Anfang an, dass er das ausersehene Opfer ist, um die Sünde der Welt zu tragen, nicht um einen Vater zu prüfen. Gott hat sich nicht selbst geprüft, als er Jesus auf diesen Weg geschickt hat. Gott hat es ganz bewusst getan, dass er seinen Sohn dahin gegeben hat. Noch als Jesus am Kreuz hing, kam die Versuchung, wenn du Gottes Sohn bist, steig doch herab. Andern hat er geholfen, er kann sich selbst nicht helfen. Was an Hohn und Spott auf Jesus auch da noch niedergegangen ist, war alles ganz bewusst auch noch von Jesus wahrgenommen. Er war nicht irgendwie in Trance oder in einem Koma versunken, nein. Das lesen wir auch, wenn wir hören, wie Jesus dort am Kreuz noch redet und Antwort gibt. Er war voll bei Bewusstsein. Und wenn wir uns nur versuchen vorzustellen, was an Abraham vorgegangen ist, dann können wir es auch nur erahnen, was in Gott vorgegangen ist. Seinen Sohn, den er lieb hatte, den einzigen, den sieht er dort dann am Kreuz verbluten, sterben. Bei Jesus gab es eben diesen Moment nicht, halt ein. Jesus musste bis zum bitteren Tod, bis zum bitteren Ende aushalten. Bei Abraham kommt plötzlich die Antwort. Tu dem Knaben nichts. Und das ist in der Bibel auch so ein Begriff, den man nicht zeitlich oder altersmäßig definieren kann. In der Zeit Israels war ein Mann erst mit 30 Jahren volljährig. Bis dahin wurden sie meistens noch als Knaben bezeichnet. Also deswegen ist das hier auch nicht verwunderlich, wenn Gott oder der Engel des Herrn, der im Alten Testament prinzipiell Jesus ist, wenn vom Engel des Herrn gesprochen wird, überall da, wo dies geschieht, geht es um Jesus Christus, der nicht erst Mensch geworden ist oder der nicht erst da war, als er Mensch wurde, sondern er war von Ewigkeit und ist von Ewigkeit und hat auch die Geschichte des Alten Testamentes mitgeprägt und mitgestaltet, wie auch die ganze Schöpfung mitgestaltet hat. Tue dem Knaben nichts, denn jetzt habe ich gesehen. Und deswegen nennt Abraham diesen Ort auch, wo der Herr sieht. Der Tempel in Jerusalem, als er eingeweiht wird, betet Salomo in vielfacher Aussagen, Herr, wenn dein Volk sich von dir wendet, dies und jenes und das tut, es sind eine ganze Litanei, was da an Fehlverhalten aufgeführt wird. Und jedes Mal kommt dann die Bitte, wenn sie sich aber zu dir wenden an diesen Ort, dann wollst du ihnen gnädig sein. Also es war nicht nur der Ort, den Abraham als den Ort empfand und gespürt und erlebt hat, wo der Herr sieht, sondern diese Hoffnung im Blick auf das Haus Gottes, im Blick auf diesen Ort, wo der Herr sieht, war für Israel immer der Zufluchtsort. Wenn sie nach Jerusalem beten, an diesen Ort, wo du bist, dann wollest du hören. Ja, das ist wahr. Wir haben heute keinen Ort, an den wir uns wenden. Wir haben keinen Mekka, dass wir alle in die gleiche Richtung uns hinknien müssen und alle in die gleiche Richtung beten müssen. Wir haben einen gegenwärtigen Gott. Einen Gott, der sieht und der hört. Er ist weder taub noch blind. Und darum weiß er auch, was für uns gut ist. Und auch wenn wir manche Prüfung erleben, dann will er uns damit nicht klein machen, nicht niedermachen, sondern will uns durch diese Prüfung hindurch stark machen. Das Erlebnis erfahren lassen, dass Gott uns auch in solchen tiefen Situationen sieht und bei uns ist. Und Abraham erlebt es wortwörtlich, dass sich seine Prophezeiung, die er gesagt hat, erfüllt. Gott wird sich ein Lamm, ein Schaf ersehen. Und es ist da, es ist vor Ort. Wie kommt da oben auf den Berg ein Schaf hin, das sich im Gestrüpp verfängt? Das ist für mich genauso ein Wunder wie viele andere Wunder in der Bibel. Das war nicht selbstverständlich, dass da oben Schaf umherkreisten. Aber genau zu dem Zeitpunkt, wo es notwendig war, war das Opferlamm da. So ist dieses Ereignis, das uns berichtet wird, einmal die ganz deutliche Prophezeiung auf Jesus Christus. Auch die Aussage, die Gott dem Abraham sagt, dein einziger Sohn, den du lieb hast, bezieht sich auf Jesus Christus. Und Jesus muss es dann erfahren, als er für uns, für dich und mich zur Sünde gemacht wurde. Als er für die Schuld, die Sünde der ganzen Welt bezahlte, dass Gott sich das nicht ansehen konnte. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im Garten Gethsemane noch, da fleht er Gott um Hilfe an, um seine Gegenwart. Bei seinen Verhören, bei der Geißelung überall spürt er noch, dass er im Auftrag des Vaters handelt und dass er auch seine Hilfe erfährt. Aber jetzt, hier am Kreuz, ist Gott abgekehrt. Die Sünde kann Gott nicht mit ansehen. Und das, was Abraham geglaubt hat, so wie es der Hebräerbrief schreibt, das ist dann bei Jesus Christus Wahrheit geworden. Wir haben heute Morgen im Kalenderzettel gelesen, dass ab diesem Sonntag, speziell in katholischen Kirchen, aber auch in anderen Kirchgemeinden, alles abgedeckt wird, was an Ostern erinnert wird. Oder was an Ostern erinnert. Es gibt ja die Osterkerzen und so manche Osterbilder von der Auferstehung, das wird alles zugedeckt. Und weil man will, dass sich die Menschen wirklich auf das Leiden, den Leidensweg Christi besinnen. Und dass sie auch bereit sind, das so auszuhalten. Abraham hat es ausgehalten und er wurde dafür belohnt, dass Gott ihm den letzten Schritt erspart hat. Jesus Christus hat auch diesen letzten Schritt für mich und für dich getan. Die einzigste Frage ist, glaubst du es? Oder glaubst du es nicht? Amen.